Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Bevor ich Sie heute begrüße, möchte ich mich ein bisschen beschweren über meine Kollegen. Und zwar haben wir in dieser Sendung ein Thema, da geht es um Roboter im Altenheim. Und beide haben mit dem Finger auf mich gezeigt. Du sagst die Sendung an, für dich ist das Thema, das kannst du doch gebrauchen. Auch die beiden, die da mir gegenüber sitzen, sind eigentlich genauso alt. Auch ihr könnt das wahrscheinlich gebrauchen. Aber zunächst einmal, es ist die 241. Folge des Computerclubs 2 und ich begrüße alle, die uns hören.
Ich begrüße ebenfalls alle, die uns hören.
Und ich auch. Ich begrüße alle, die uns hören.
Und zu dem, was du gesagt hast, es ging ja nicht um das wirkliche Alter. Vielleicht ging es ja nur um das Aussehen.
Ach, du meinst mit dem Pass, mit dem Schätzen lassen oder was? Oder wie oder was?
Ja.
Naja, gut, okay. Also ich stehe ja mittlerweile auch in den Diensten einer recht ordentlich zahlenden Versicherungskasse.
Ich dachte Altenpflegerin.
Ja, hieß früher das Ganze ja mal BFA. Und ich muss sagen, die zahlen pünktlich.
Mhm.
Und das ist auch schön so und ist auch gut so. So, Roboter im Altenheim.
Roboter ist ja so eine Geschichte. Da haben wir ja eigentlich vor 30, 40 Jahren darüber nachgedacht, dass Roboter doch bald überall bei uns in der Welt rumlaufen. Die arbeiten für uns, die gehen für uns einkaufen, die machen zu Hause, putzen die Wohnung, die kochen und so weiter. Ist nichts draus geworden. Warum eigentlich nicht?
Ja,
also haben wir die Technik überschätzt?
Wir können in dieser Folge auch noch ein Gespräch machen. Das heißt Learning, Planning and Sharing Robot Knowledge for Human-Robot Interaction.
Mhm.
Also geht es ja auch darum, dass im Moment darüber diskutiert im Dachstuhl, was man da so Neues machen könnte und machen muss. Vielleicht nehmen wir das in die Sendung rein.
Ja. Ne? Also ich denke, die Menschen haben einfach die Technik und die Möglichkeiten der Technik überschätzt. Auch wenn die Entwicklung rasend schnell gegangen ist, aber die Problematik, die Umwelt zu erkennen, die hat man gar nicht übersehen können. Was gehört eigentlich dazu, zu einer Maschine, die mit Kameras ausgestattet die Umwelt in Echtzeit erkennen, analysieren muss und Entscheidungen treffen muss? Mal ganz davon abgesehen, dass so eine Bewegung vielleicht als humanoider Roboter, ähnlich wie ein Mensch, da gehört eine Menge dazu. Und wenn dich jemand anstupst in der Fußgängerzone, fällst du normalerweise nicht gleich um. All diese Dinge einer Maschine beizubringen, ist unglaublich schwierig. Ja. Oder eine Maschine, die auf eine Tür zugeht und erkennt, auf welcher Seite ist die angeschlagen. Wie geht die auf? Muss ich die zu mir ziehen oder nach außen
drücken? Schiebetüren.
Ja, ist da ein Drücker dran oder ist da ein Knauf dran oder ist daneben eine Klingel oder was auch immer. Mhm. Selbst solche trivialen Dinge, die bedürfen doch eines immensen Aufwandes an Rechenkraft, an Wissen, was vorhanden sein muss, was gelernt sein muss. So, und all das hat man früher sehr blauäugig gesagt, das werden irgendwann Roboter können. Aber wir können diese Roboter eben bis heute noch nicht so programmieren.
Ich weiß noch, wie der Professor von der Malzburg, der hat also diese Gesichtserkennung-Initiative erfunden und gemacht. Ich möchte ganz gerne wissen, oder ich möchte gerne einen Roboter haben, der weiß, das ist ein Hut.
Ja.
Das, was wir wissen als Menschen, das ist ein Hut, den setzt man sich auf und kann damit irgendwo spazieren gehen. Aber der Roboter weiß nicht, ob das ein Hut ist. Das kann für ihn auch eine Kaffeekanne oder was weiß ich auch sein. Und da merkt man auch das große Problem dran, dass ein Roboter heutzutage noch lange nicht kognitiv das Ganze erkennen kann.
Wir verstehen uns selbst nicht. Aber Heinz, du behauptest nun, Roboter könnten als Altenpfleger da sein. Willst du uns damit quälen?
Nein. Das habe ich nicht behauptet. Das geht um Assistenzsysteme. Und es müssen auch nicht unbedingt Roboter sein, es kann auch sich so um IT-Projekte handeln. Ich meine, am bekanntesten ist ja eigentlich dieser Honda Asimov, Asimov-Roboter. Der wird immer wieder vorgezeigt, er kann ein bisschen tanzen, er kann einiges machen.
Hüpfen.
Das ist übrigens sensationell schon, dass er das kann. Und er kann Treppen gehen, was auch sensationell ist. Und die Japaner arbeiten auch daran, den irgendwann auch in die Altenpflege einzubauen. Aber weniger als Altenpfleger, sondern eher als Unterhaltungsautomat. Und da kommen wir auch dann an sich zum Thema.
Aber stell dir mal vor, wir sind im Jahr 2010. Im Jahr 2000 haben wir noch eine der Nächte gemacht. Da hatten wir den Prototypen da gehabt, in Paderborn.
Ja.
Und der konnte auch schon gehen.
Ja.
Zwar am Seil noch irgendwo, weil er die Versorgung noch von außen gekriegt hat.
Ja.
Aber das sind jetzt 10 Jahre. Und er kann nicht sehr viel mehr.
Aber schau mal, bevor ein Mensch mal gehen kann und bevor ein Mensch mal einen Hut von einer Kaffeekanne unterscheiden kann, braucht er auch einige Jahre Lehrzeit.
Ja, gut. Das ist ja heute noch nicht.
Es sind ja auch einige Millionen Jahre Entwicklung vergangen vom Einzeller, bis du heute einen Hut unterscheiden kannst von der Kaffeekanne. Also.
Ja. Gut, so lange wird es beim Roboter, wissen wir nicht.
Nee, so lange wird es bestimmt nicht dauern.
Also es gibt zum Beispiel in den Stuttgarter Pflegeheimen ein Projekt von Fraunhofer, das heißt Vimicare. Mhm. Da sind zwei verschiedene Robotertypen getestet worden. Einfach ein einfacher Transportroboter, der auf Leitschienen fährt und Sachen von A nach B bringt. Postkästen, irgendwelche Verbandszeug oder sonst was. Das hat sehr gut funktioniert, da er abschätzbar war. Warum andere da Probleme haben, sehen wir gleich noch. Er war im Prinzip sowas wie ein automatisches Transportfahrzeug. Und der nächste Schritt, den die Wissenschaftler planen, ist, den als Überwachungsroboter einzusetzen. Also das, er soll im Prinzip durch an den Zimmern vorbei patrouillieren. Und wenn irgendwo was Ungewöhnliches ist, soll er es melden. Wenn also eine Person gestürzt da liegt, was ja passieren kann, gerade bei älteren Menschen, dass er dann Hilfspersonal rufen kann.
Ist das Justin?
Ist das Justin? Casero heißt er.
Gott sei Dank nicht Cassandra.
Nein, das ist der ältere Bruder davon.
Ich denke da an jemand anders dabei.
Das zweite Produkt oder den zweiten Roboter, den man in dem Projekt eingesetzt hat, hieß Kerobot 3. Das ist ein 1,50 Meter großer Service-Roboter. Der hat einen Greifarm und hat ein Tablett und ist dann durch die Gegend gelaufen, autonom, und hat Getränke serviert.
Könnte ich gebrauchen.
Ja, es gibt zwei Nachteile bei dem. Er hat die Getränke zwar angeboten, nicht alkoholischen Getränke angeboten. Nee. Das würde für dich, wäre das ja schon überhaupt nichts mehr. Hat die zwar angeboten, aber
auch er hat nicht gegeben.
Nein, er hat nicht überwacht, ob die Älteren wirklich trinken.
Ach so, ja.
Die neigen ja dazu, ältere Menschen neigen dazu, zu wenig Flüssigkeit zu sich zu nehmen und trocknen dann innerlich aus, und das hat ganz fatale Folgen. Der Roboter hat also zwar die Getränke gegeben, haben ein Glas Wasser gekriegt und haben dann weggestellt, da war denen das egal und dem auch, weil der ja nur seine Aufgabe ist, nur programmieren, und er ist einfach nicht intelligent genug, das zu erkennen. Das andere war, weil der autonom rumlief, stand er plötzlich mitten im Weg. Denn wenn Männchen rumlaufen, dann weiß man das, und die passen auf und gehen, und plötzlich steht dann so eine Maschine da vor einem. Der bleibt dann zwar stehen, der erkennt, dass das einer ist, aber es ist doch ein Erschrecken war da, und selbst die Wissenschaftler sagen, also da haben wir noch viel zu tun, bis wir den so weit kriegen, dass er akzeptiert wird von den Menschen. Die Frage ist, ob der wirklich Menschengestalt haben soll, was die Japaner ja gerne machen, dass der möglichst menschlich aussehen soll. Das ist eine Frage, da diskutiert man noch drüber. Denn es gibt ja von der TU München den Alias, heißt der. Das ist ein Kommunikationsroboter an sich. Der fährt durch die Gegend, der ist auf Rädern, ist ein PC, hat einen Kopf, haben sie ihm aufgesetzt, der sieht ganz lustig aus. Und der ist drauf getrillt, zum Beispiel Verbindungen herzustellen. Der kann mit Spracheingabe, da kann also dann der Patient oder wer auch immer sagen, ruf mal meinen Sohn an. Und dann weiß der, okay, das ist ein Telefongespräch, da muss ich eine Verbindung aufbauen, muss wählen, stellt die Verbindung her. Und der Insasse, nee, Bewohner sagt man, ne? Entschuldigung.
Insasse, das sind die Häuser mit den Gittern.
Ja, die haben auch so Roboter, nicht? Der kann dann eben mit der Außenwelt kommunizieren. Das ist ein interessanter Ansatz. Die Frage ist, ob denn da der Roboter sich wirklich bewegen muss. Es gibt
das könnte eine eingebaute Raumelektronik im Grunde genommen genauso. Ne?
Ja, es gibt in Bremen, Uni Bremen und die Bremer Heimstiftung machen ein Projekt im Prinzip mit Laptops. Die stellen den Heimbewohnern Laptops zur Verfügung mit Spielen, Diashows und Kommunikationsmöglichkeiten. Die Diashows im Prinzip, um Erinnerungen aufzufrischen. Spiele sind Gedächtnisspiele in der Regel, um der Demenz ein bisschen oder die Demenz ein bisschen aufzuschieben, soweit das damit möglich ist. Und eben durch die Webcam mit Familienangehörigen doch eine Kommunikation zu führen, ohne dass die dann direkt kommen müssen, weil die keine Zeit haben oder sonst was. Und da kann die Oma eben mal den Enkel anrufen. Was doch eine sehr schöne Sache ist. Interessant dabei ist, dass die Akzeptanz auch bei Heimbewohnern über 100 Jahre, die haben, sehr groß ist. Die finden das klasse, die spielen mit dem...
Ja, was ist über 100 Jahre?
Die Heimbewohner.
Dass die über 100 Jahre alt sind?
Die sind teilweise über 100 Jahre alt. Entschuldigung, habe ich falsch formuliert. Die sind teilweise über 100 Jahre alt und die freuen sich, mit dem Rechner spielen zu können. Das sind also Spiele, die speziell auf ihre Bedürfnisse sind. Die gucken sich alte Bilder an. Endlich mal groß auf einem großen Bildschirm. Nicht nur die kleinen Papierbildchen, wo die Sehkraft lässt ja auch nach. Und dass die eben mit ihren Enkeln, mit ihren Kindern einfach kommunizieren können und die auch sehen dabei.
Ja, aber das ist doch kein Roboter. Das bleibt doch ein Computer.
Ja, das ist der Alias, der fährt eben hin und her. Ne? Ja, du meinst mit Robotern welche, die sich bewegen.
Ja, irgendwas bewegt. Ja.
Ich weiß es nicht. Also ein Roboter, von der Definition, muss er denn autark, frei beweglich sein?
Ja, dann ist eine Maus ist dann auch ein Roboter nach seiner Definition.
Ja, wenn du mit deiner Maus redest und die ruft deine Verwandten an, deine Schwester an, dann okay, ja.
Das gab's ja mal in irgendeinem Star Trek Film, ne? Hallo Computer. Dann gibt's noch ganz andere Ansätze da. In der Schweiz gibt's zum Beispiel einen Prototyp eines Rollstuhls, der mit Gedankensteuerung fährt.
Ja, ja.
Ein hochinteressanter Ansatz für körperlich Schwerstbehinderte, die also auch keine Mechanik mehr machen können. Die werden da reingesetzt, müssen allerdings ein paar Stunden trainieren und können dann mit dem fahren. Zusätzlich sind Kameras da drin und ist ein KI-Programm drin, dass wenn Hindernisse auftreten und der Fahrer das nicht selber sieht, er automatisch reagiert und stehen bleibt oder das Hindernis umfährt. Ein hochinteressanter Ansatz. Und dann gibt's noch was, das an sich aus dem Militärgebiet kommt, das sind Exoskeletts. Also mechanische Hilfen, die außen am Körper angebracht werden. Für Rollstuhlfahrer eine hochinteressante Sache, finde ich. Im Moment nutzen die Militärs damit, die Soldaten stärker werden. Aber eine hochinteressante Sache für Rollstuhlfahrer zum Beispiel. Denn ein Rollstuhl muss eine glatte Fläche haben. Er kann keine Treppen rauf und runter. Der Rollstuhlfahrer ist immer in einer ungünstigen Situation, weil er tiefer sitzt als der stehende Mensch. Wenn ein Rollstuhlfahrer in eine Ausstellung geht, dann guckt er sich die Bilder von unten an. Es gibt zwar Rollstühle für den Innenbereich, die man hochfahren kann, dass er wieder auf Augenhöhe kommt. Aber es wäre ja viel schöner, wenn er stehen könnte, gehen könnte und sich die Sachen ansehen oder in ein Geschäft reingehen könnte. Und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung, die kommt. Wie gesagt,
das habe ich nicht verstanden. Wie heißen die Dinger?
Exoskelett.
Außenskelett. Also die
werden
steigst
vom
du
außen,
rein.
Die werden und, außen am Körper angebracht. Die haben Motoren, Akkus. Die Dinger sind zwar sehr schwer, aber die tragen sich ja selber. Und sehen wir mal so, die Akkus, die wir zurzeit haben, haben noch eine sehr schlechte Performance. Die wird sich aber hoffentlich durch die Entwicklung der Elektroautos bessern. Dass man da Entwicklungsarbeit reinsteckt, dass man vernünftig Energie speichert, um auch elektrische Energie für die Motoren, die man eben für so ein Exoskelett braucht, mitzuschleppen. Das ist bei einem Rollstuhl einfacher, da sitzt man dran, da ist unten eben diese riesen Batterie drin, die aber auch nur ganz begrenzt hält.
Also Exoskelett statt Rollstuhl.
Ja. Und das sind so Ansätze, die zurzeit laufen. Das ist noch nicht die Science Fiction, die wir schon in 50er Jahren gesehen haben, dass der intelligente Roboter alles übernimmt und mindestens so schlau ist wie der Mensch. Aber es sind doch schon mal Ansätze, dass man versucht, mit kleinen Schritten gerade die Altenpflege oder auch den Behinderten zu helfen. Ich finde das hochinteressant und wir werden das hoffentlich weiter beobachten.
Ja, es gab ja auch Gedanken so aus der Welt von so Moravich und so, die dann auch die Geburt eines Roboters, das organisiert er auch selbst, des neuen Roboters, so wie wir heute Computer nur bauen können mit Hilfe von Computern. Und dass dann sogar irgendwie ein Robotervolk entsteht, was sich eventuell irgendwann gegen den Menschen auch wenden können soll und so. Das waren alles Spinnereien da aus den, aus den 60ern, 50er, 60er. Waren tolle Ideen dabei.
Ja. Wir haben heute aber wirklich die Problematik, dass wir langsam erkennen, was wir nicht wissen. Und deswegen auch lernen, dass wir gar nicht in der Lage sind, autarke Maschinen herzustellen, die sich in unserer menschlichen Umwelt so bewegen, so verhalten, so sicher sind, dass sie mit uns gemeinsam quasi in unserem Leben mitwirken können.
Ja, wir haben die ganzen Jahre, hatten wir immer etwas, was noch kommen muss. Wir hatten am Anfang, wir haben ja auch schon optische Erkennung gemacht, Anfang in den ersten Computerclub-Sendungen, da hatten wir immer gesagt, wenn die Kameras besser werden. Und dann waren es die Computer, wenn die Computer schneller werden, dann können wir Mustererkennung auch besser machen. Und jetzt haben wir Kameras und die kosten nichts mehr. Und wir haben Computer, die können das alles. Und jetzt gehen uns so langsam dann die Ideen aus dazu, wie man sowas richtig programmieren kann.
Jetzt merken wir, woran es liegt. Dass wir nicht in der Lage sind, unsere Umwelt so zu definieren, dass eine Maschine in der Lage ist, sich daran zurechtzufinden.
Ist doch viel, viel weiter weg, das Ganze. Ja gut, Gott sei Dank sind die Wissenschaftler von dem Trip, ein Männchen nachzubauen, weg mittlerweile. Man sucht wirklich nach Assistenzsystemen, so heißen die ja dann auch, die ganz bestimmte Aufgaben dann möglichst gut erfüllen. Genau wie es in der Industrie ist. Autofertigung heute wird auch fast alles die schmutzigen Sachen von Robotern gemacht, wo die Sachen zusammenschweißen. Warum soll man nicht auch im Hilfebereich sowas oder im Gesundheitsbereich sowas einsetzen können?
So, wir schalten jetzt mal wieder nach Dagstuhl. Dort ist ein interessantes Seminar, muss ich sagen. Mit dem Thema haben wir uns schon lange beschäftigt, in den 80er Jahren. Da gab es so ein Forschungsprojekt, das hieß Prometheus. Und da war zum Beispiel die Navigation damals, keiner wusste so genau, wie das eigentlich gehen sollte. Und da gab es auch ein Thema, das hieß von Auto-zu-Auto-Kommunikation, um zu wissen, eventuell, wenn vorne irgendwo ein Unfall passiert ist, dass ich hinten weiß, da ist ein Unfall passiert und ist noch so und so weit bis dahin. Intervehicular Communication heißt das Seminar in Dagstuhl und beinhaltet das so in etwa. Und wir sind dort verbunden mit Falco Dressler von der Universität Erlangen-Nürnberg. War das so richtig, was ich da so erzählt habe?
Ja, im Wesentlichen schon. Das Thema beschäftigt uns seit geraumer Zeit. Die Unfälle und Staus auf den Autobahnen werden nicht weniger. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns irgendwie wappnen, diese Informationen möglichst breit verfügbar zu machen, auf allen Straßen und auch in Ortschaften natürlich, mit dem Ziel, Verkehrsflüsse optimaler zu leiten, aber auch natürlich Unfälle zu verhindern.
So, und wie soll das denn funktionieren? Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass von Auto zu Auto ein Kabel gelegt wird. Das wäre ja ein bisschen blöde.
Völlig korrekt. Man denkt an drahtlose Übertragung. Der einfachste Weg ist natürlich, auf klassische Kommunikationsmedien zurückzugreifen, wie den Mobilfunk, überall verfügbar, zumindest auf den Autobahnen und in den Großstädten. Und darauf basieren zum Beispiel die klassischen Systeme wie TMC, TMC Pro, die Autofahrer ja heute schon halbwegs zeitnah informieren über potenzielle Verkehrsstörungen. Halbwegs zeitnah ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Ich denke, wenn ich heutzutage mit dem Auto unterwegs bin, dann bekomme ich Informationen, die vielleicht eine Stunde alt sind, wenn ich Glück habe, eine halbe Stunde alt sind. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen und schon gar nicht einsetzbar, wenn es zur Unfallverhütung im Safety-Bereich
geht. Also bei mir geht es immer so, wenn ich Glück habe, hab ich Pech, weil dann der Stau schon wieder weg ist und ich fahre dennoch einen Umweg. Das dauert länger, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre.
Ich bin auch schon durch den Stau gefahren mit 150. Das geht auch manchmal, weil das alles nicht stimmt.
Völlig richtig. Die Sensorik ist einfach entkoppelt sozusagen von der Präsentation der Informationen. Mhm. Die Sensorik ist verteilt, alles wird zentral gesammelt und diese Informationen müssen dann Stück für Stück über verschiedene Ideen, Karussellmodelle an die Autos wieder verteilt werden. Da vergeht einfach viel Zeit.
Wenn Sie dezentrale Sensoren im Auge haben, wie soll das aussehen?
Ich denke an ganz viele Sachen. Ich denke an die Autos selbst natürlich. Das ist meiner Meinung nach der beste Informationslieferant. Das Auto selbst steht im Stau oder fährt auf der freien Autobahn und hat sehr viel Sensorik heutzutage verbaut, von Radar bis GPS. Ich denke aber auch an Infrastrukturlösungen wie die klassischen Autobahnbrücken, die Verkehrsinformationen sammeln, über Videotechnik, über Schleifen, die in der Autobahn verbaut sind. Daraus kann man natürlich Informationen gewinnen, wie benutzt es die Straße, bildet sich gerade ein Stau oder gibt es ähnliche Anzeichen.
Und wie kommen diese Informationen aus meinem Fahrzeug zu allen Fahrzeugen?
Ja, die große Idee und Vision ist natürlich die direkte Kommunikation zwischen den Fahrzeugen. Darum geht's auch in unserem Seminar. Die direkte Kommunikation per Radiowelle natürlich auch zwischen den Fahrzeugen. Man denkt an weiterentwickelte Technologien, die basieren auf dem heutigen Wi-Fi. Es gibt einen Standard, der bei der IEEE im Moment verabschiedet wird, nennt sich IEEE 802.11p, der direkt das 5,8 GHz-Band zur Fahrzeug-zu-Fahrzeug, aber auch zur Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation ermöglicht.
Und was wird denn darüber übertragen? Sollen sich dann nur noch die Fahrzeuge unterhalten oder werden die Daten der Fahrzeuge auch zentral gesammelt, koordiniert, ausgewertet und dann wieder zurückgeschickt?
Ich denke, es muss beides geben. Die Autos müssen sich natürlich erstmal direkt unterhalten. Direkt unterhalten meint der Austausch der Sensordaten, sodass zum Beispiel direkte gefährliche Situationen sofort möglichst zeitnah übermittelt werden können. Die Autos müssen sich im größeren Kontext austauschen, damit man Verkehrsflussprädiktionen betreiben kann, Unfallvorausschau betreiben kann, Stauvorausschau betreiben kann. Es wird aber die Zentrale geben, die ist gar nicht wegzudenken aus dem System, weil nur die Zentrale eine relativ gute Sicht auf massive Verkehrsflüsse, vielleicht das Verkehrsverhalten über Tage und Wochen hinweg auch anbieten kann.
Warum haben wir es heute noch nicht? Was ist der Grund dafür, dass so etwas nicht schon längst etabliert wurde?
Ja, das ist immer die spannende Frage, die wir auch immer wieder mit den Vertretern aus der Industrie diskutieren. Also ich denke, es ist ein Kostenpunkt und wir haben hier ein bisschen so das Henne-Ei-Problem. Die Technologie wird momentan noch nicht in den Autos verbaut, weil es kostet Geld. Man rechnet momentan, glaube ich, so mit 50 Euro pro Fahrzeug. Dieses Geld muss sich irgendwie wieder rentieren und für die Automobilhersteller ist es eine Schwierigkeit, das zu verkaufen, weil solange wir zu wenige Autos mit der Technologie ausgebracht haben, gibt es natürlich auch wenige Vorteile der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation.
Habe ich dann selbst überhaupt Vorteile davon? Weiß ich, wenn in 2 Kilometer vor mir ein Unfall passiert ist und dass der Stau jetzt entstanden ist, weil der Unfall passiert ist und ich weiß dann, das ist in 2 Kilometer alles vorbei.
Mit den Methoden, die momentan im wissenschaftlichen Bereich entwickelt werden, ist das definitiv machbar. Mhm. Der Punkt ist wieder genau der, dass eventuell zu wenige Autos mit dieser Technologie im Markt sind und ausgestattet sind. Und wenn ich natürlich vor mir einen Stau habe mit 2 Kilometer Länge und in den 2 Kilometer Länge nur 1 oder 2 Autos stehen, die auch so eine Technologie eingebaut haben, ist natürlich die Prädiktion dieses Staus viel, viel schwieriger, als wenn ich davon ausgehen kann, dass 10-20% der Fahrzeuge diese Technologie an Bord haben.
So, und was werden Sie jetzt alles da in Darkstuhl jetzt bereden? Was sind die Themen?
Es geht im Wesentlichen um die spannenden wissenschaftlichen Fragestellungen und vielleicht das Beispiel zu nennen, 2 Themen herausgegriffen. Das eine sind fundamentale Beschränkungen. Wo sind Grenzen? Wie weit kann ich tatsächlich Informationen über Staus und Unfälle übertragen? Wo sind zeitliche Grenzen? Wie schnell kann es maximal gehen? Und was können wir mit unserer Forschung tatsächlich erreichen? Und der zweite Punkt, den ich rausgreifen möchte, ist der Stichwort Security und Privacy. Es ist natürlich für uns auch als Autofahrer, für mich als Autofahrer, extrem wichtig zu wissen, dass ich nicht meine Privatsphäre komplett aufgebe, dadurch, dass ich Vor-Ort-Informationen kontinuierlich an der Zentrale verfügbar mache und meine Position im Prinzip der ganzen Welt und den Teilnehmern auf den Autobahnen bekannt gebe.
Vielleicht die Polizei, wenn die jemand sucht, ist das auch ganz hilfreich.
Ja, das ist sicher. Ich denke, da kann man ein gutes Streitgespräch drüber führen, ja. Würde ich auch gerne tun. Ja. Aber prinzipiell ist es erstmal wichtig, ob man das überhaupt vereinen kann. Kann man Security bieten im Sinne eines sicheren Verkehrsnetzes, gepaart mit dem Schutz der Privatsphäre der Teilnehmer?
Ja, vielen Dank und noch viel Spaß im Darkstuhl. Heute Abend könnte es ein bisschen nasser werden da. Ich war schon ein paar Mal da. Aber es ist sehr schön da. Danke für das Gespräch.
Gern doch, vielen Dank.
Hast du ein Fotoapparat?
Ich habe mehrere Fotoapparate.
Digitale?
Mehrere digitale.
Kannst du bald alle wegwerfen. Umso mehr du hast, umso mehr kannst du wegwerfen.
Ich habe ja erst die analogen weggeworfen. Das heißt, einige habe ich behalten, so Rolleiflex und so.
Peter Welchering in Stuttgart, ich begrüße dich.
Ja, hallo nach Köln.
Da gibt's was ganz, ganz Neues, hast du erzählt, im Bereich digitale Fotografie.
Ja, so neu nicht. Die waren schon auf der vorletzten Fotokina, aber da hat sie keiner so richtig wahrgenommen. Und auf dieser Fotokina 2010 waren sie auch. Und jetzt nach der Fotokina, da nehmen sie die Leute so richtig wahr. Und zwar vor allen Dingen so im beginnenden, leicht langsam beginnenden Vorweihnachtsgeschäft. Und da geht's um Kameras, die einen Standard haben, der auch schon ein paar Jahre alt ist. Der nennt sich Micro Four Third. Und dieser Micro Four Third Standard hat nichts mit Microsoft oder so zu tun, sondern schreibt sich daher, dass die Bilder so groß sind von der Auflösung, beziehungsweise der Sensor so viel Platz braucht wie eine 3/4 Zoll Bildaufzeichnungsröhre. Und diese Kameras, die sind deshalb der Spiegelreflexkamera so gefährlich geworden, weil die viel kleiner sind. Also teilweise nur die Größe einer Kompaktkamera. Aber sie liefern Bilder mit einer Qualität, wie wir die bisher wirklich nur bei den Spiegelreflexen gewohnt waren. Und für diese Kameras, für diese neue Systemkamera sind sehr viele Wechselobjektive verfügbar. Und mit den Wechselobjektiven steht und fällt ja das Fotogeschäft.
Und wie funktionieren denn jetzt diese Kameras? Was ist denn jetzt daran neu? Gut, der Chip ist größer, das haben wir jetzt gehört, aber die Technologie, die dahinter steht?
Ja, die Technologie zum einen einfach das Bajonett für die Wechselobjektive ist definiert, so dass ich alle möglichen Wechselobjektive dieser Klasse dran setzen kann. Und das zweite, eben Herzstück dieser Kameras, ist ein Sensor. Und dieser Sensor, der wird sozusagen durchgeschaltet auf den optischen Sucher oder auf den beispielsweise Bildschirm hinten auf den Monitor. Und dann kann ich genauso in Echtzeit immer sehen, wie ich das vorher bei der Spiegelreflex konnte. Was passiert denn da? Nur noch besser. Der Sensor liefert mir genau das Bild, das ich ja, wenn ich jetzt draufklicken würde, auslösen würde, auch wirklich bekäme. Und auslösen kann ich dann bei einigen Typen, bei einigen Kameratypen tatsächlich vom Monitor aus. Und da gibt es dann nette Software-Spielereien. Beispielsweise kann ich über den Monitor definieren, das ist das Objekt, folge diesem Objekt immer, egal wohin es sich bewegt. Oder ich kann über den Monitor definieren, ich möchte hier links die Schärfe drauf liegen haben oder hier rechts. Oder ich kann einzelne Schärfepunkte mit meinem Finger einfach dann auch wirklich anzeigen, auf diesem Monitor anklicken. Und das führt eben dazu, dass das, was wir bisher bei den Spiegelreflexkameras von den manuellen Möglichkeiten her hatten, wir eben auch bei diesen Kameras haben, die übrigens genauso teuer sind wie Spiegelreflexkameras, aber eben sehr, sehr viel kleiner. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied.
Mhm. Wann kommen die auf den Markt? Du hast gesagt, einige Modelle sind schon da.
Olympus und Panasonic haben sogar neue Modelle vorgestellt. Und ganz toll ist eben auch, dass diesmal zur Fotokina auch sehr gute Wechselobjektive gezeigt wurden. Ganz, ganz lichtstarke, richtige Lichtriesen waren dabei. Ja, und die beiden gibt's eben. Es gibt dann auch noch so Nachfolge oder ähnliche Modelle wie von Sony, die liegen so in der Zwischenklasse. Und auch bei Canon und bei Nikon denken die Entwickler ganz, ganz scharf drüber nach, wann sie denn auch auf diesen Micro Four Third Standard setzen wollen und sollen und wann sie damit einer Kamera rauskommen. Und da sagen Experten, naja, wahrscheinlich wird Nikon ein Stückchen eher rauskommen können als Canon. Beispielsweise der Hans-Heinrich Pardey von der Frankfurter Allgemeinen, der hat all diese Kameras getestet im Umfeld der Fotokina und der war völlig begeistert. Der sagt, also man hat eigentlich kaum noch eine Rückzugsmöglichkeit für eine Spiegelreflex, es sei denn, ich will als Profi irgendwo wirklich erscheinen und brauche so ein Dickschiff. Wobei Hans-Heinrich Pardey gibt auch zu, es gibt also einen Bereich, da werden Spiegelreflexkameras, aber nur die Vollsensorkameras, die Vollformatkameras nach wie vor bleiben. Das ist im Bereich der sehr, sehr schnellen Sportfotografie, denn da brauche ich eine sehr schnelle Speicheraufnahme und da haben die Spiegelreflexkameras wirklich diesen Micro Four Third Standards doch noch einiges voraus.
Das heißt, sie sind nicht im semi-professionellen, sondern im professionellen Bereich einzuordnen.
Die sind absolut im professionellen Bereich einzuordnen und es gibt ein Objektiv, auf das hat mich übrigens auch der Kollege Pader aufmerksam gemacht von Leica. Dieses Objektiv ist eigentlich für analoge Kameras entwickelt worden, passt auch darauf. Und das bietet also ganz, ganz tolle, eine ganz tolle Optik, mit der wirklich wunderbare Bilder gemacht werden können. Oder ein zweites Objektiv, Cosima Voigtländer. Das ist wirklich dieser Lichtriese, von dem auf der Fotokina gesprochen wurde. Mit dem bekomme ich dann auch wirklich Bilder mit einer farbbrillanten Schärfe hin. Da ist es sogar schwierig, bei Spiegelreflex nachzuziehen. Denn der Vorteil dieser Systemklasse gegenüber der Spiegelreflexklasse liegt einfach darin, beim Spiegelreflex weiß ich nicht, wenn ich draufdrücke und der Spiegel wegklappt, was passiert in dieser Sekunde? Und hier bekomme ich immer genau das Bild angezeigt in der Sekunde, das der Sensor gerade wirklich sozusagen im Speicher hat.
Ich muss da eine Geschichte erzählen, da von einem Professor von der Fotofachschule hier in Köln. Der interessiert das überhaupt nicht, diese Sachen da, wie schnell die Kamera ist und so weiter. Der sagt, meine Kamera ist 50 mm im Objektiv und sonst nichts. Und der Unterschied von ihm zu mir ist, er hat jede Menge Preise vorzuweisen mit seinen Fotografien, ich habe noch keinen.
Also das ja, dann kauft ihr mal so eine Micro Four Third Kameras und macht gute Bilder und gewinnt auch Preise.
Muss ich da jetzt auch wieder lernen bei den Chips, wie viel Megapixel die haben, oder?
Nee, die Zahl ist ja auch eigentlich gar nicht so entscheidend. Okay. Nein. Also gerade bei diesen Micro Four Thirds kann man, wenn man das will, unglaublich viel mit vollautomatischen Einstellungen machen lassen. Aber, und das unterscheidet die dann wirklich von den Kompaktkameras, man kann auch diese Vollautomatik eben rausnehmen und alles manuell regeln, wie wir das ja auch bei den Spiegelreflexkameras gewohnt waren.
Ja, vielen Dank für diese Informationen, Peter. Wir kommen so langsam zum Schluss der Sendung. Und ich möchte nicht versäumen, neben all Hightech nochmal darauf hinzuweisen, dass wir bei uns im Shop auch Hightech haben. Ja. Diese neuen Känguru-Chips, die sind wirklich der Renner.
Das macht ja auch Sinn, so einen Sicherheitsstick zu haben, wo alle
noch Daten nicht drauf sind. Knackbar. Und ich darf es ja gar nicht erzählen, aber es gibt viele, na sagen wir mal, Behörden, um es mal so zu sagen, die kaufen bei uns im Shop die alten und vor allen Dingen auch die neuen.
Ja. Eventuell da so BMI oder sowas?
Ich darf nichts sagen.
Also,
ich darf nichts sagen. Also, Daumen hoch.
Daumen hoch.
Und
zicke, zacke.
Liebe.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.